Detektor FM. Zurück zum Thema.
Wenn in Deutschland von Fußballfans die Rede ist, geht es meistens um Bengalos, Krawalle und Polizeieinsätze. Nichts davon ist aus der Luft gegriffen, verallgemeinern lässt es sich aber auch nicht. Gesorgt hat es vor allen Dingen für eins: Fußballfans haben einen äußerst schlechten Ruf. Dabei werden die Ultras in Deutschland auch als größte politische Jugendbewegung bezeichnet und hätten somit auch eine gesellschaftliche Funktion. Wie diese Funktion aussieht und warum man Ultras als Jugendbewegung kennzeichnet, darüber sprechen wir mit dem Sportwissenschaftler Harald Lange. Er ist Leiter des Instituts für Fankultur. Schönen guten Tag, Herr Lange.
Guten Tag, hallo.
Ultras als Jugendbewegung, warum?
Ja, weil es vor allem Jugendliche sind, die sich in diesen Ultragruppen engagieren. Und Jugendbewegung ist ja in den Sozialwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften ein fester Begriff. Sowas gibt es seit über 120 Jahren in Deutschland. Wir haben da also eine sehr ausgeprägte Tradition, dass sich die Jugend einer Zeit in bestimmten Gruppen formiert, in bestimmten Gruppen auch politisch aktiv wird. Und das sieht man eben gegenwärtig am Beispiel der Ultras recht anschaulich.
Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, um als Jugendbewegung zu gelten?
Da gibt es jetzt also keinen Kriterienkatalog, der sich irgendwie abhaken ließe. Aber so ein paar allgemeine Kennzeichen sind eben, dass die Teilnehmer eben im weitesten Sinne jugendlich sind, sprich in der Altersspanne zwischen 16 und Ende 20 verortet sind. Und das andere ist, das geht dann schon Richtung Wertekanon, Normenkanon, der diese Jugendbewegung auszeichnet. Die sind zumeist auch über die Generationen hinweg immer ein Stück weit in Opposition gegenüber der Welt der, in Anführungszeichen, ich sage das mal so, der Welt der Erwachsenen, des Establishments. Und sie begehren auf, sie üben Protest. Und das sieht man bei den Ultras ja ganz anschaulich.
Wenn man dann direkt mal ins Stadion schaut, wenn man als normaler Fan ins Stadion geht, dann ist man ja eher Kunde des Vereins. Ultras haben da ein anderes Selbstverständnis. Wie sieht das aus?
Ja, so die Rolle als Kunde, zahlender Konsument, Rezipient von Sport, der sich nur unterhalten lässt, die Rolle behagt denen natürlich überhaupt nicht. Die verstehen sich als aktive Mitgestalter, als Teil des großen Spektakels, der Inszenierung, die da jedes Wochenende im Stadion stattfindet, und bringen das dann beispielsweise durch ihre Choreografien oder ihre Sprüche, die sie da skandieren, dann auch ganz deutlich zum Ausdruck.
Wenn Ultras als größte politische Jugendbewegung in Deutschland gelten und dazu ja noch die aktivste, zumindest jedes Wochenende, welche gesellschaftliche Bedeutung ergibt sich daraus?
Ja, dazu muss ich ein Stück weit relativierend einwerfen. Die Sache mit der größten deutschen Jugendbewegung der Zeit, das ist erst einmal eine These. Ich würde das so als These noch verstehen. Weil ob die jetzt wirklich durch und durch politisch sind, das steht noch im Raum. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen, denn bestimmte Teile der Ultras verstehen sich definitiv als nicht politisch, wollen nicht politisch sein. Andere Teile kommen gar nicht umhin. Durch ihre Aktionen werden sie politisch bzw. als politisch wahrgenommen.
Es ist ja dann auch nicht nur eine Bewegung. Gilt es nicht dann als Ultra von der einen Mannschaft, Ultras von der anderen Mannschaft? Das sind ja dann eigentlich so, unter einem Hut kann man sie ja dann nicht stecken, oder?
Nö, die rivalisieren natürlich aufs Schärfste, auch hinsichtlich ihres Supports, ne? Reden dann oder schreien, skandieren, singen gegen die anderen im Stadion, also gegen die gegnerischen Fans und Ultras dann auch an. Das gehört zur gesunden Rivalität ganz selbstverständlich dazu. Aber dazwischen gibt es gewissermaßen auf der Werte- und Normenebene so etwas wie eine übergreifende Klammer, was die Ultras aller Vereine ein Stück weit verbindet. Und das ist eben die Opposition gegenüber beispielsweise Kommerzialisierung des Fußballs, gegenüber bestimmte Tendenzen in der Vereinspolitik, aber auch positiv gewendet. Die mögen halt sehr gern Spieler aus der eigenen Region, am besten noch aus der eigenen Nachwuchsabteilung des Vereines, sind also mit traditionellen Werten ausgestattet, und das verbindet die Ultras in ganz Deutschland.
Also geben sich unterschiedlichste Impulse von den Fans, also sprich von den Ultras jetzt in dem Fall, speziell für den Verein, also ein Gewinn für den Verein.
Kann man so oder so sehen. Wenn es beispielsweise darum geht, den Verein weiter zu kommerzialisieren, Stichwort Stadionnamen verkaufen und so, dann findet man in den Reihen der Ultras immer ein Stück weit Opposition. Wohingegen, wenn ein Verein an Werten orientiert ist, dann findet man in den Ultras oder mit den Ultras sehr viele Schnittmengen und Gemeinsamkeiten, vor allem wenn es um traditionelle Werte des Vereins geht.
Jetzt habe ich ja eingangs erwähnt, Fußballfans haben nicht die beste Stellung, vor allem weil sie immer wieder mit Krawallen etc. in Verbindung gebracht werden. Gibt es ein Fanproblem Ihrer Meinung nach?
Je nachdem, wie man das denn sieht. Selbstverständlich ist jede Gewalttat, jedes Gewaltproblem, jedes Vorkommnis immer eines zu viel. Und man muss alles tun, dass man sowas in den Griff bekommt, dass sowas nicht passiert, dass ein Stadionbesuch sehr sicher ist. Aber mit Blick auf die Gesamtzahl der Fußballfans und auch Fußballbesucher, die da jedes Wochenende ins Stadion gehen, kann man eindeutig sagen, der Fußball ist weitaus sicherer geworden, als wir das in den 80er, 90er Jahren noch hatten. Und aus dem Grund sehe ich da kein Gewaltproblem. Und ich halte es auch für falsch, Fußballfans pauschal als gewalttätig oder anders zu stigmatisieren.
Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass durch Ultras verschiedene Impulse in einen Verein getragen werden. Wie sollte denn ein Verein am besten mit Ultras umgehen und auch Problematiken wie Rechtsextremismus vorzubeugen etc.?
In jedem Fall muss man offen mit diesen Ultras umgehen. Das sind alles sehr selbstbewusste, sehr intelligente Menschen, die da Verantwortung übernehmen in den Ultragruppen. Und mit denen kann man sich schon an einen Tisch setzen und bestimmte Dinge erörtern. Man muss nicht deren Position übernehmen, aber sie wollen natürlich gefragt sein, einbezogen sein. Und das ist die große Kunst, wie einem das gelingt, ohne seine eigenen Ziele als Verein aus den Augen zu verlieren. Also der viel zitierte, viel besagte runde Tisch käme da genau ins Gespräch.
Gibt es denn irgendwie ein Positiv- und ein Negativbeispiel, wie Vereine, große Vereine etwa damit umgehen oder auch nicht umgehen?
Ja, Negativbeispiele sind immer, wenn man so drakonische Strafen verhängt, so nach dem Motto, es ist was vorgefallen und dann gibt es jetzt Stadionverbote für ganze Gruppen, beispielsweise für alle Gästefans oder so. Mit Repressionen erreicht man immer genau das Gegenteil. Dann solidarisieren sich viele Randgruppen mit den vermeintlichen Gewalttätern und das Problem wird als solches nicht bearbeitet, sondern einfach vertagt und letztlich immer schlimmer.
Und als positives Beispiel?
Und positive Beispiele findet man in den Vereinen, wo die Verantwortlichen es zum Teil über ihre Fanbeauftragten, aber zum Teil auch über andere Strukturen in den Vereinen schaffen, mit Ultragruppen wie mit allen anderen Fangruppen auch, in den Dialog zu kommen, sich auszutauschen und auch durchaus mal die eine oder andere Idee der Ultras bzw. der anderen Fangruppen übernehmen für ihre Vereinspolitik und die Entwicklung des Vereins.
Über die gesellschaftliche Bedeutung von Ultras als größte deutsche Jugendbewegung habe ich mit Harald Lange gesprochen. Er ist Leiter des Instituts für Fankultur. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Lange.
Besten Dank.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.